lezen, nur du allein, Gott, der Herrscher, du allein erforschest und kennst das Herz der Menschenkinder. Ah. Also Engel brauchen, um einigermaßen richtig urteilen zu können, was? Werke zu sehen. Ja. Wir, Jakobus, wem schreibt denn Jakobus den Brief? Bitte? Den zwölf Ständen. Das sind die Söhne des Reiches, die in der Zerstreuung sind. Wem schreibt denn der Apostel Paulus? Ich, Apostel Paulus, für euch die Nationen. Evangelium der Gnade. Also, klare Scheidung von zwei nach dem Ratschluss Gottes berechtigten verschiedenen Wegen Gottes, die er braucht, beide, damit dem Ganzen gedient ist und eine maximale Einheitlichkeit unter der letzten Zusammenfügung möglich wäre, die an Herrlichkeit nicht mehr übertroffen werden kann. Beides ist nötig und richtig. Aber wie gut, dass wir diese verschiedenen Ordnungen sehen. Bitte, ist Gerste Weizen oder ist Weizen Gerste? Hat da alles seine Zeit? Bitte. Wann findet denn die Weizenernte statt? Nach der Gerstenernte, ganz feige, schlaue Antwort. Ja, so. Also, ja, ist aber ganz genau zur Zeit des Festes der Sabbate, also genau sieben Sabbate nach Golgatha, das sind 49 Tage, das ist der 49. Tag auch ein Sabbat, also nach dem Tag nach Passa. Sabbat, dann ist der 50. Tag ein hoher Festtag, leider bei uns in der Elberfelder auch übersetzt, das Fest der Wochen, ne? Sagt uns doch gar nichts, Fest der Wochen, ne? Das feiern die in Deutschland und der Schweiz auch sowas, ne? Nein, das Fest der Sabbate. Und was ist das Fest der Wochen, der Sabbate, der 50. Tag nach Golgatha? Pfingsten, ist das etwas? Wo? In Jerusalem. Und da kamen Juden aus aller Herren Länder, ne, sagen wir es. Ne? Das ist die Weizenernte. Aber jetzt ganz schön, kommt die Weizenernte vor der Gerstenernte oder die Gerstenernte vor der Weizenernte? Ja, ist doch klar, ist doch klar. Ne? Also wird unsere Vollendung des Leibes des Christus allein unter der Herrschaft des Evangeliums der Gnade laufen, bis zur Vollendung, von Anfang bis zur Vollendung, kommt zeitlich bevor Israel, also bevor zum Beispiel die 144.000 besiedelt werden, da müssen wir schon weg sein, und so weiter und so weiter. Aha. Jetzt haben wir die Deutung, also großartig, nicht? Den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Sohn Gottes. Acker, ja, ist noch gar nichts. Ne? Bedeutet aber, das ganze Welt, die ganze Schöpfung. Ist das jetzt etwas? Also so geht es her und zu in der ganzen Schöpfung. Gewaltig. Der gute Samen, die Söhne des Reichs, das Unkraut aber, die Söhne des Bösen, der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel, die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Ja. Und die werden sortieren. Ne? Ja. Das ist die Antwort auf die Frage, ja, warum werden auf einmal auf einer ganz bestimmten, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt im Ablauf des Heilsplans Gottes, warum werden tatsächlich Werke gefordert, nicht? Nach denen gerichtet wird. Ne? Ja. Werden wir auch von Engeln, vor Engeln gerichtet? Nein. Nicht nur nicht, sondern Engel werden durch uns gerichtet. Ist das ein Unterschied? Aha. Aha. Mhm. Ihr werdet die Welt richten. Die Glieder des Leibes des Christus, die alles nur der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu verdanken haben, sind nämlich dann die prächtigsten, die fähigsten Richter für die ganze Welt und für heilige Engel, bitte, die das Gesetz angeordnet haben, das den Menschen verurteilt ohne Barmherzigkeit. Was die für ein Urteil empfangen werden, sagt auch Jakobus. Schau weiter nichts jetzt. Jetzt dürfen wir wieder mal fragen, wer sind wir? Wer sind wir? Irdene Gefäße, Häuflein Erde. Das, was nichts ist in der Welt, im ganzen Weltall, das hat Gott erwählt. Die kleine Erde, erstens, und das Menschen, Kindchen da, Staub vom Erdboden, nicht? Staub ist nichts wert. Kann ich als Architekt nicht brauchen und der Landwirt auch nicht. Und Gott sagt, wenn ich das Wunderbarste schaffen will, maximal an Herrlichkeit, dann bin ich zufrieden mit dem Material, das in den Augen aller anderen nichts wert ist. Ne? Was nichts ist in der Welt. Ernte ist das Ende dieses Zeitalters. Engel. Hier in Bezug auf Weizenkorn verstehen wir sofort, dass von uns hier nicht die Rede ist. Bitte. Wir sind Gerste. Zum Beispiel, zu was für einer Zeit nur eines greife schnell heraus, vielleicht das Schönste. Von Gerste, wer weiß schon was? Wie? Wann kehrte die verwitwete Naomi mit der Heidin Ruth, ihrer Schwiegertochter, die auch Witwe geworden war, wie die andere? Eine Witwe mit ihrer Schwiegertochter, die auch Witwe war, zu welcher Zeit kehrten die zwei zurück nach Israel? Zur Zeit der Gerstenernte. Also zur Zeit, da der Leib des Christus vollendet wird, die Entrückung stattfindet. Stimmt das heute? Die Ruth sind aber nicht wir, sondern die Ruth stellt die aus den Nationen dar, die, wenn Gott in Israel wieder Speise gegeben hat, lesen wir, nicht? Deshalb kehrten sie zurück. Wenn Israel, die Naomi stellt ja Israel dar, wie ist zur Witwe geworden, die Tochter Zion, Israel. Und jetzt kehrt die zurück, wer hat gehört, der Herr hat sich wieder erbarmt, kehrt die zurück nach Israel. Und da kommen Leute aus den Nationen mit. Das sind Moabiter, also ganz tief Verfluchte. Ne? Ja. Die kommen mit und kommen dann aber zu hohen Ehren in Israel. Ne? Ja. Weil sie so treu sich an die Witwe gehalten haben. Ne? Ja. Also, ich glaube, das nächste Gleichnis. Senfkorn. Also wir jetzt haben Weizenkorn gesehen. Weizensaat. Weizenernte und jetzt Senf. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Wir haben etliche Schweizer unter uns. Was sagt der Schweizer zum Beispiel, wenn er dem anderen, ich glaube, ihr lacht schon, hm? Wenn er dem anderen sagen will, also du, was du da herschwatzest, ne? So blödes Zeug. Was? Wie? Was?
Schönes Amt.
Nein. bringst ihn sein Fall noch. Also da haben wir schon. Ne? Das verachtet der Geringste unter den Samen. Matthäus 13, 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker. Ah, jetzt sind wir schon befähigt, mit Deutung selber anzufangen. Ne? Welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Achtung. Nur ein einziges Senfkorn. Bitte. Jetzt nicht wie beim Weizen, ganze Aussaat, Säume des Reiches. Und zwar, kleiner ist als alle Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter, Gartengewächse. Und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen. Dann kommt ein anderes Gleichnis. Ich habe schon anfangs darauf hingewiesen, dass ich die Deutungen vorerst hörte und auch als junger Gläubiger angenommen habe. Also das ist eine Saat, ein Samenkorn unter dem Namen Senfkorn, das im Weltall gesät wird, aber dann ein ganz unnatürliches Wachstum vollzieht und dann eben, dass die Vögel des Himmels da Unterkunft finden. Das ist die Kürze dieses Gleichnisses. Aber mit der weiteren Prüfung, die ich vollziehen durfte, stimmte das nicht mehr. Schlagen wir vielleicht dazu, nein, ich darf die Stelle nur nennen. Dann kommt Matthäus 17, Vers 20. Wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn. Aha. Für was ist also vor dem Herrn und vor dem Heiligen Geist, der das Wort Gottes schenkt, inspiriert? Was ist das Senfkorn? Der Qualität nach. Eines der drei Dinge, die nie aufhören, Glaube. Das ist doch ganz positiv, ne? Das Wunderbarste. Ohne Glauben kann Gott niemand gefallen. Und da ich nun in diesem einen Senfkorn, nicht? Wie vorher kam ja nur ein Weizenkorn, vor unser Auge, ja. Jesus Christus, als Weizenkorn, Brot. Senfkorn, nur ein Senfkorn, wieder. Das ist also nur einer. Und jetzt, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn. Wir lesen ja, dass wir Gottes Gerechtigkeit geworden sind durch nicht den Glauben an Jesus Christus, sondern durch den Glauben Jesu Christi. Das ist der Glaube des Senfkorns. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, wenn ihr Glauben hättet wie Jesus Christus, kann Jesus Christus Berge versetzen, Weltreiche aufhören lassen, an ihre Stelle andere setzen, das sind die Berge in der Schrift. Kann er das? Aber er sagt, und wenn ich Glauben habe, um Berge zu versetzen, 1. Korinther 13, aber habe was nicht? Liebe, dann bin ich wie viel wert? Nix. Ja. Also, Glaube, Hoffnung, Liebe. Die drei Dinge gehören zusammen, denn die Liebe, die die größte ist von den dreien, die glaubt noch alles und hofft noch alles. Wenn ein Mensch aber gerade eben zum Glauben gekommen ist, durch Geschenk Gottes, kann er dann als Säugling in Christus schon alles lieben? Nicht ganz. Kann er schon alles hoffen? Aber die Liebe, die in sein Herz gegossen ist, ausgegossen ist, die glaubt alles und hofft alles. Und alles, was die Liebe hofft, lässt das zuschanden werden? Nein. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in euren Herzen. Nur was die Liebe Gottes hofft, lässt nicht zuschanden werden. Ja, und was hofft denn die Liebe Gottes alles? Alles. Markus 4, 31, das Reich Gottes jetzt, wie ein Senfkorn, das auf die Erde gesät ist, kleiner als alle Samen, größer als alle, wird große Zweige treibt und wieder die Vögel des Himmels erscheinen. Lukas 13, Vers 19, ein Mensch nahm ein Senfkorn und wirft es in seinen Garten. Ja, jetzt wäre das Thema fällig, die Gärten Gottes. Und dann würden wir staunen, was unser Gott für ein Gärtner ist. Für ein wunderbar. Ja. Und dann könnten wir hören und vernehmen, dass unsere Seele zu einem Garten Gottes werden kann. Mit Gewässern, die nicht trügen. Und unser ganzes Leben. Und dass die Katastrophe der ganzen Menschheit in einem Garten vollzogen wurde. In eben dem Garten Gottes, Paradies. Und dass in einem Garten ein Grab war, das normalerweise Todesgeruch verbreitet, normalerweise. Nicht? Der Fürst des Lebens liegt da drin. Nicht? In einem Garten. Ein Mensch, der ein Senfkorn in seinen Garten. Letzten Endes war die Schöpfung Gottes, Himmel und Erde, sehr gut, nicht? Das wissen wir, der Garten als Garten Gottes geschaffen. Also, ein Sanftkorn in seinen Garten war sehend.
Darf ich noch etwas fragen?
Nein.
Aha, dann darf ich nicht.
Du darfst zwei Sachen fragen. Werde ich um einen bitten, dann die zwei.
Heißt hier, das Sanftkorn sei das kleinste der Samen, aber es gibt doch viel, viel kleinere Samen. Das verstehe ich nicht.
Unter den Kohlgräusern heißt das.
Unter den Gartengewächsen, abgesehen davon, hier, wer unter euch gern der Größte sein will, das ist nicht mehr so, nicht? Und der kleinste Same hier ist nicht auch so gemeint, sondern der Allerverachtetste, nicht? Wer bringt ihn seinen Verlierer ab, nicht? Das Allerverachtetste, das Geringste, das liegt hier in dem Kleinsten. Danke für die Frage. Darf ich noch eine stellen? Also ist die erschrocken, wie ich gesagt habe, nein. Ja. Wenn eine Serviertochter mich fragt im Restaurant, was reicht, dann sage ich nein. Was ist? Es war ausgezeichnet. Wissen Sie was? Ja. Also, das sind so kleine Schocktherapien. Also. Aber jetzt bitte, wenn jetzt dieser Senfkorn der Herr Jesus sein soll, ich habe gesagt, ja, wir kennen Samen, da wachsen Bäume bis in den Himmel, nicht? Zweiter Traum des Nebukadnezar, und alle Vögel des Himmels fanden Wohnung in seinen Zweigen. Und alle Tiere des Feldes auch noch in seinem Schatten. So. Und dann kommt ein Wächter, ein heiliger Wächter vom Himmel, ein heiliger Engel, und ruft, haut den Baum um. Und das war das ganze damalige Weltreich des Nebukadnezar. Aha, also das ist doch alles negativ. Nicht? Und warum willst du jetzt da aus dem Senfbaum, nicht, so etwas Positives machen? Ja, nichts Geringeres als das Reich der Himmel, als das Reich Gottes. im tausendjährigen Reich. Das eine ist wieder natürlich groß, ne? Nebukadnezar, der Baum, sein Reich. Und das andere ist übernatürlich groß. Göttlich positiv, aber bitte, das müsst ihr mir nicht abnehmen, sondern ich bitte, um auch hier allen zu glauben, was geschrieben steht. Nämlich in, wo haben wir das? Hesekiel 17. Hesekiel 17. Bevor wir die betreffende Stelle lesen, eine Vorbemerkung in den ersten Versen von Hesekiel 17. Das Rätsel, das Gott dem Hesekiel übergibt, um es Israel weiterzugeben, Menschensohn, gib ein Rätsel auf. Und rede ein Gleichnis zu dem Hause Israel. Ein großer Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen voll buntfarbigen Gefieders, kam zum Libanon und nahm den Wipfel einer Zeder. Den obersten ihrer Schösslinge brach er ab und brachte ihn in ein Krämerland, in eine Stadt von Kaufleuten setzte er ihn. Und er nahm von dem Samen und so weiter. Was ist das? Vers 12. Wisst ihr nicht, was das ist? Sprich, siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel geführt. Und er hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht und so weiter. Also hier wird Nebukadnezar als wundergroßer, prächtiger Adler geschaut. Für wen ist Nebukadnezar auch ein Modell? Wie der König von Tyrus. Jeder auf seine Weise. Jeder auf seine Weise. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Wir haben es nur gehört, er brach einen obersten Wipfel einer Zeder ab und entführte ihn in ein Krämerland. Er kam auf den Libanon, das ist ja das Gebirge der Zedern, der Libanon. So. Der Libanon ist das göttliche Modell für sämtliche Königsgeschlechter im ganzen Weltall. Die Zeder des Libanon stellt den König der Könige dar. Und den einen, die eine Zeder, von welcher hier der oberste Wipfel abgebrochen wurde durch den großen Adler. Das ist der letzte König, der oberste Wipfel, der letzte König des Königshauses David, ne? Den er dann nach Babel entführt hat. So. Und die ganze Zeder ist das ganze Königshaus Davids. Naja, der oberste Wipfel, der letzte König ist aus dem Königshaus David, dann ist die ganze Zeder. Also seht. So wunderbar sind die biblischen Modelle, die der Geist Gottes vor unsere Augen führt. Und wenn wir diesen Modellen nachspüren dürfen und dann die Modelle verlassen, die Dinge sehen dürfen, um die es eigentlich geht. Also wer ist der Adler? Der Satan. Steht das auch irgendwo geschrieben? Im Gesetz? Das sind die Tiere, ein Greuel von allem Fleisch, ein Abscheu von allem Fleisch, die ihr nicht essen sollt. Erstens der Adler, Nummer eins. Dann der Habicht, und da kommen die Raubvögel, und dann geht es hinunter auf die Erde, na, das sind die Vögel des Himmels, dann geht es hinunter auf die Erde, und dann erscheint nicht mehr ein Adler, da oben. Als Adler ist Satan dargestellt, wie er sich in den Himmeln bis zum Throne Gottes bewegt. Stimmt's? Ja. Auf der Erde erscheinen die Tiere, die auch ein Greuel und ein Abscheu sind von allem Fleisch. alles, was auf dem Bauch kriecht, vom Wurm bis zur Schlange, ne? Zur Alten. So. Ja, ist gut, wenn wir diese Geheimsprache Gottes, das haben wir am Anfang gehört in den Sprüchen Salomos. Um verschwundene Reden der Weisen und ihre Rätsel zu verstehen. Ne? Ja. Und diese Geheimnisse kennenzulernen und hinter diese Geheimnisse zu kommen, gibt es nur einen Weg. Ne? Jesus Christus ist der Weg, der einzige, der uns gemacht ist zur Weisheit und der hat allem geglaubt, was geschrieben steht. Allem geglaubt, was geschrieben steht. Und jetzt, in Hesekiel 17, von die Verse 22 bis 24. So spricht der Herr Jehova. Und ich werde von dem Wipfel der hohen Zeder einen Schössling nehmen. Also jetzt nicht der große Adler Nebukadnezar, sondern ich, der Herr. Und ihn setzen. Auch von dem Obersten ihrer Schösslinge. Wer ist dann der Sohn Davids? Der letzte Spross, auf den alles ankommt. Das ist der Jesus Christus. Er ist doch der Sohn Davids. Den Gott der Herr nimmt, den letzten Obersten, Sprössling, der hohen Zeder, das ist nicht nur Königshaus Davids oder Israels, nicht? Und Davids, sondern David ist ja der Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht? Jetzt sind wir schon wieder so weit, dass Gott Menschen nimmt als Vorbild, aber wen meint? Götter meint er. Ist Satan ein Gott? Jawohl, der Gott dieses Zeitalters, der Theos dieses Zeitalters. Bitteschön. Gibt es Götter? Jawohl. Trotz aller christlichen Belehrung und trotz der islamischen Lehre und trotz was für allen Selbstverständlichkeiten, es gibt keine Götter nicht. Wenn wir diese Gotteswahrheit ablehnen, anzunehmen, dann gibt es für uns keine Fragen, keine Antworten auf brennendste Fragen. Und so haben wir also keine Antwort, 100 Antworten auf eine Frage. Weiter. Von dem Obersten ihrer Schützlinge werde ich einen Zarten abbrechen. Was ist das? Golgatha. Abbrechen. Gebrochenes Brot, passt das dazu? Aber. Zarten, Schoschbrost, stimmt das auch? Schlagen wir schnell ein Wort von Salomo auf. In den Sprüchen, am Anfang der Sprüche, Kapitel 4, Sprüche 4, die ersten Worte, Verse. Höret Söhne. Aha. Wen geht das an? Wo sind die Söhne Gottes? Ja, wer jetzt lachen kann, der weiß es nicht. Ja, wir sind die Söhne Gottes, gezeugt und aus Gott geboren. Hört Söhne, die Unterweisung des Vaters. Ja, wer spricht jetzt hier? Braucht keine Antwort zu geben, nur weiterlesen. Höret Söhne die Unterweisung des Vaters und merket auf, um Verstand zu können. Denn gute Lehre gebe ich euch, verlasset meine Belehrung nicht, denn ein Sohn bin ich meinem Vater gewesen. Ja, wer spricht jetzt hier? Der Herr Jesus, nicht? Zu wem? Zu seinen Brüdern, die nachgeborene Söhne Gottes sind. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und das sind auch Söhne Gottes wie er, nur mit dem Unterschied, dass er der Erstgeborene ist, das heißt, nach Epheser 2, er hat den Vorrang in allen Dingen. Ist jemand neidisch drauf? Komm. Also. Denn ein Sohn bin ich meinem Vater. Ein zarter und einziger. Stimmt jetzt mit dem zarten Spross? Hesekiel? Ja, und so könnten wir da weiterlesen, ganz wunderbar. Ganz wunderbar. Wir lesen Hesekiel 17 weiter. Einen Zarten abbrechen und ihn pflanzen auf einen hohen und erhabenen Berg. Wie sehen die Schweizer Berge aus im tausendjährigen Reich? Oh, was? Jeder Berg wird erniedrigt werden. Und nur ein Berg überragt alle, was noch bleibt. Der Berg Zion. Ist erhaben über alle Berge. Da blicken die anderen neidisch. Nun, ihn pflanzen auf einen hohen und erhabenen Berg, auf den hohen Berg Israels. Das heißt jetzt das Reich Israel, das ist wieder das Reich der Himmel. Tausendjähriges Reich. Pflanzen, hohen und erhabenen Berg, auf den hohen Berg Israels, das ist das Reich Gottes für Israel auf der Erde. Das ist das tausendjährige Reich. Werde ich ihn pflanzen. Und er wird Zweige tragen und Frucht tragen. Und zu einer herrlichen Zeder werden. Ja, Königshaus. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen und alles Geflügelte. Im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Aha. Ist das jetzt negativ oder positiv? Aha. Das ist jetzt übernatürliche, göttliche Wachstumsfähigkeit. Vers 24. Und alle Bäume des Feldes werden erkennen, dass ich Jehova den hohen Baum Nebukadnezar, ne? Aber der hohe Baum, der bis in die Himmel wuchs. Ne? Den hohen Baum erniedrigt, Satan, den niedrigen Baum, ja? Den Senfzahlen, ne? Den niedrigen Baum erhöht habe, den grünen Baum vor der Welt natürlich, Nebukadnezar dort, und Satan, ja bitte, dieses Reich, Satan, fetteste Gegend, ein Reichtum, bitte. Ja. Also wer von mir das, den Vergleich gehört hat, die letzten 7 Jahre, 7 fette Jahre, 7 magere Jahre, denen 7 fette vorausgehen, wo der Antichrist groß wird. Ja. Wo Israel dann, um Israels Willen, wird zur Zierde der Nation, wie eben der Garten Gottes bis an den Euphrat. Den grünen Baum verdorren ließ und den dürren Baum grünen ließ. Ich, Jehova, habe geredet und ich werde es tun. Da haben wir eine Zeder, einen Baum, den Gott letzten Spross abgebrochen, den zarten, und auf den hohen Berg Israels gepflanzt hat. Und der wird jetzt auch groß und in seinem Schatten, seinen Zweigen, auch alle Vögel des Himmels finden da Wohnung. So. Senfkorn. Vögel des Himmels. Sie säen nicht, sie ernten dich nicht und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr, Lukas 12, 24, seid ihr nicht vorzüglicher als die Vögel? Und so könnten wir weiterfahren, all diesen hier vorhandenen Begriffen nachspüren. Gleichnis vom Senfkorn lädt der Herr ja nicht aus. Jetzt kommt das Gleichnis vom Sauerteig und das dürfen wir uns dann heute Abend näher ansehen. Ganz gewaltig, ganz gewaltig. Matthäus 13, eigenartige Stelle immer wieder, in welcher Kürze der Geist Gottes es versteht, sich menschlicher Sprache bedienen. Versteht, eben Gottes Geheimnisse in einer Tiefe festzuhalten, schriftlich festzuhalten, die unausforschlich sind. Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er, Jesus, zu ihnen, den Volksmengen. Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, welchen ein Weib nahm und unter drei Maß Mehl verbarg, bis es ganz durchsäuert war. Darf ich zuerst einmal sagen? Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig. Jetzt erschreckt bitte nicht zu Tode, was ich jetzt sage, wage zu sagen. Das stimmt nämlich nicht. Was sagst du?
Was da steht. Was da steht.
Bitte? Steht ja da, ne? Aber das stimmt nicht. Warum lacht er jetzt nur so fröhlich davon? Bitte?
Das heißt gleich und nicht gleich.
Ja, ich habe es ja richtig gelesen, sage, das stimmt nicht.
Wir sind gespannt.
Ja, ich bin gespannt. Ja, das ist da gut. Ich werde dann schnell etwas erzählen, was Entspannung heißt. Richtig ist, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, welchen ein Weib nahm und unter drei Maß Mehl verbarg, bis es ganz versäuert war. Jetzt stimmt's. Na, warum hat es vorher nicht gestimmt?
Nach dem Komma, das hast du jetzt weggelassen.
Nein. Das ist aber die Katastrophe, oder um es bescheidener zu sagen, das Katastrophen der falschen Auslegung dieses Gleichnisses. Bitte. Wenn ich lese, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, nicht? Dann kann Sauerteig natürlich nur eine positive Ladung haben, nicht? Gleichnisse Jesu, des Wortes Gottes, sind ja, mehr als mathematische Gleichungen. Da muss alles genau sitzen. Also, ich habe hier auf einer Waage, nicht, das ist eine Gleichung, wenn es dann in der Waage ist, dann stimmt es nicht. Ich habe jetzt auf der einen Seite habe ich einen Kilostein, Waag, also Gewichtstein, Kilo. Und jetzt füge ich auf der anderen Waage Seite verschiedene Dinge, bis Gleichgewicht herrscht. Nicht? Also sagen wir mal, Früchte und Gemüse, sagen wir mal so, fünf verschiedenerlei Dinge. Nicht? So. Jetzt ist Gleichgewicht. So. Sagen wir mal, es sind Äpfel und Birnen und Kohl und so weiter. Nicht? Jetzt ist Gleichgewicht. Also, jetzt sage ich, ein Kilo ist gleich, jetzt sage ich bloß, ist gleich Äpfel. Stimmt jetzt die Waage?
Nein.
Ja, stimmt's, ne? Also wenn ich lese, das reicht der Himmel gleich Sauerteig, ne? Dann ist der falsch, ne? Ich muss die anderen Werte auch noch nennen, dann erst das Gleichgewicht. Habt ihr das alles verstanden?
Ja.
Soll ich euch glauben? So. Wie können wir das anders noch ausdrücken? Ja? Aha, natürlich. Ich habe gesagt, eine mathematische Gleichung. Das ist sehr einfach. Das heißt, der Gewichtstein, den nennen wir jetzt A. Den ersten Buchstaben A. Und die fünf verschiedenen, ja, lassen wir der Einfachheit halber, da auf der anderen Waagschale sollen drei verschiedene Dinge, nicht? So. Gewichtstein, dem sagen wir jetzt A, und der ersten Sorte sagen wir B, und der zweiten Sorte C, und der dritten Sorte D, nicht? A, B, C, D. So. Jetzt ist Gleichgewicht, nicht? So. Wenn da A gleich, jetzt A plus B plus C ist jetzt Gleichgewicht. Jawohl.
B plus C plus
D. Ja, B plus C plus D. Jetzt ist Gleichgewicht. Danke. Wenn ich jetzt sage, A gleich B, stimmt es jetzt noch? Dann macht die Waage so. Das habt ihr nicht verstanden. Ne? Wenn ich lese, das Reich Gottes ist gleich einem Sauerteig. Ne? Das stimmt doch nicht. Sage ich A gleich B. Ne? Jetzt habe ich C, B, C, ja, B genannt, nicht? Aber C und B beiseite gelassen. Jetzt ist kein Gleichgewicht mehr, jetzt stimmt es nicht. Jetzt habt ihr nicht verstanden, was ich gesagt habe, das reicht da immer gleich aus dem Sauerteig. Das stimmt nicht. Ne? Das ist kein Gleichgewicht. Da stimmt das Gleichnis nicht. Ja. Auf der einen Seite in diesem Gleichnis ist das Reich der Himmel. So. Und auf der anderen Seite ist ein Sauerteig und ein Weib, das Sauerteig nimmt und drei Maß Mehl da hinein verbirgt. Jetzt ist das Gleichnis vollkommen. Jetzt stimmt's. Also, das Reich der Himmel, jetzt. Begriff Sauerteig, ein Wert. Ein Weib, drei Maß Mehl. Und jetzt das, was sie da macht mit dem Sauerteig und den drei Maß Mehl. Und nun fragen wir uns, was bedeutet Sauerteig im Zeugnis der Bibel? Ja. Sauerteig im Zeugnis der Bibel. Nehmen wir vielleicht zuerst das Wort in Matthäus 16, 6 bis 12. Matthäus 16, 6 bis 12. Wir wollen ja keine Antwort hören, außer aus der Schrift, und kein Problem uns lösen lassen, außer aus der Schrift. Matthäus 16, 6 bis 12. aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, ah, die Jünger, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Also, irgendwie hatten die schon ein schlechtes Gewissen und überlegen, was meint der Herr jetzt, nicht? Und da schlug ihr Gewissen irgendwie aus einem Grunde so schlecht, dass sie sich Gedanken machten, die absolut nicht mit dem Wort zusammen, mit dem Wort Jesu irgendeinen Zusammenhang gebracht werden können. Also ganz eigenartig. Als aber Jesus es erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige? Weil ihr kein Brot mitgenommen habt, versteht ihr noch nicht? Und so weiter, und so weiter. Vers 11. Wie versteht ihr nicht, dass ich euch nicht von Broten sagte? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Ah. Was ist also Sauerteig hier? Was ist also Sauerteig hier? Eine falsche Lehre. Eine widergöttliche Lehre. Das ist hier Sauerteig. Markus 8, Vers 15. Und er gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Es kommt noch eine neue Persönlichkeit dazu. Herodes. Was hat Jesus in Bezug auf Herodes einmal im Vergleich herangezogen? Als Vergleich. Ja, sage diesem Fuchs. Sage diesem Fuchs. Lassen wir den weiteren Zusammenhang. Lukas 12, Vers 1. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, so dass sie einander traten, fing er an, zu seinen Jüngern zu sagen, zuerst, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher Heuchelei ist. Ah. Ihr Heuchler. Wie oft? Ne? Das ist Sauerteig. Heuchelei. Und jetzt kommt eine paulinische Orientierung über Sauerteig und Ungesäuertes im Zusammenhang mit Passa. Was war denn das Erste, was Gott in Bezug auf den Begriff Passa zur Durchführung angeordnet hat und geschehen ließ? Auszug aus Ägypten. Passa, und was war da? Eine unbedingte Anordnung. Bitte? Jawohl, zuerst jedes bisschen kleinste Ding von Sauerteig soll ausgefegt werden. So. Denn jetzt bei diesem Auszug, bei dem Tod der ganzen Erstgeburt in Ägypten und das Volk, das gerettet werden soll, nur aufgrund Passa, ist erstens Schlachten des Lammes, nicht? Ja. Und zwar jedes Vaterhaus nach dem Maße ihres Essens. Ein Lamm für ein Vaterhaus. Was heißt das für uns? Wenn aus einer Sippschaft, aus einer kleineren oder größeren Familie in unserem Zeitalter ein einziger Mensch zum Glauben kommt, dann ist das das herausgenommene Lamm für das ganze Haus. Dann ist der Erstling aus einer Familie, der jetzt zum Glauben an Christus kommt, der Erstling, der ist dann heilig vor Gott, stimmt's? Ja. Und wenn der Erstling heilig ist, dann ist die ganze Masse, aus welcher der Erstling herausgenommen ist, heilig. Und bitte, so war es ja, nicht? Ein Lamm für ein Vaterhaus, nicht? Da war das ganze Vaterhaus in den Genuss des Lammes gekommen, nicht? Ein Lamm für ein Vaterhaus. Und jetzt das Blut des Lammes mit einem Büschel Isop, das elendeste Pflänzchen auf dem ganzen Gebiet der Botanik, ist die Zeder des Libanon, haben wir ja gelernt ein bisschen, nicht? Der König der Könige, redete Salomo in seiner Gottesweisheit, er hat Professor Salomo in seinen Vorlesungen über Botanik, nicht? Sprach, redet er über die von der Zeder des Libanon durch alle Bäume und alle botanischen Einheiten hinab bis zum Isop, der an der Schuttmauer herauswächst. Nicht? Da sein jämmerliches Dasein führend dahin vegetiert. Nicht wahr? So. Also, ich darf hier nicht stehen bleiben. Passa. Schlachten des Lammes, das Blut des Lammes, das wieder das ganze Haus sichert und allen Sauerteig ausfegen und nur rein ungesäuertes essen. Das war nach dem Gesetz Passa, die Hauptpunkte. Und jetzt schlagen wir auf Paulus, 1. Korinther 5, die Verse 6 bis 8. Korinther 5 und Vers 6 an. Euer Rühmen ist nicht gut. Ja, die haben noch groß getan mit einem ganz schlimmen Fall in ihrer Gemeinde. Ja, das sei die Gnade und schwamm drüber und so weiß was. Nein. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisset ihr nicht? Ja, wisset ihr nicht? Dass ein wenig Sauerteig die ganze Masse von 3 Maß Mehl durchsäuert. Tatsächlich feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget. Aha. Paulus, das sind schwer verständliche Worte, ne? Dazu hat uns ja Gott seinen Sohn Christus zur Weisheit gemacht, ne? Und dem Salomo die Sprüche geschenkt, damit wir dort die Schlüssel, die Tresorschlüssel haben zu den verborgenen Schätzen der Weisheit Gottes in Christus. Das sind die Sprüche Salomos. Fege den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein mögt, gleich wie ihr ungesäuert seid. Ja, also wenn wir ungesäuert sind, was gibt es da noch auszufegen? Was gibt es da noch auszufegen? Wir haben doch gelernt, Gott hat uns in seiner Gnade einen ganzen neuen, aus Gott gezeugten, aus Gott geborenen neuen, inwendigen Menschen samenmäßig geschenkt. Und der, weil er aus Gott gezeugt und geboren ist, könne er nicht sündigen. So. Ist er also ungesäuert? Aber was ist auch noch da? Ist der äußere Mensch auch noch da? Gibt es da gelegentlich etwas auszusäubern, nicht? Auszufegen? Ja, bitte. Also. Ja, so. Also unser alter Mensch ist voll Sauerteig. Da ist fertig. Nichts zu machen. Den sollen wir jetzt in der Kraft des Neuen, des Heiligen Geistes, ausfegen. Fege den alten Sauerteig aus, und was alter Sauerteig ist, ja, ich lese zuerst weiter, bevor ich das ausspreche, auf dass ihr eine neue Masse sein möget, gleich wie ihr ungesäuert seid, jetzt nach dem inwendigen neuen Menschen des Herzens, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns fest verhalten, nicht mit altem Sauerteig, das ist eine Sorte, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Was alter Sauerteig ist, lassen wir im Moment noch ruhen, es ist ganz gefährlich auszusprechen. Aber bitte, ist hier ein Unterschied zwischen altem Sauerteig und Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit? Was? Kein Unterschied. Wenn ich A plus C zusammenzähle, ist denn A und B zusammenzähle, ist dann A gleich B. Ja, also, ist ein Unterschied. Ne? A. So, gut. Darum lasst uns fest Feier halten, nicht mit altem Sauerteig, das ist eine Sorte, ne? Und jetzt heißt auch nicht mit, kommt eine andere Sorte, mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Jetzt wissen wir, was ungesäuertes heißt. Lauterkeit und Wahrheit. Zusammenfassend, weil Paulus hier als Apostel für uns die Nationen die erste jährliche Festordnung in Israel, es handelt sich, wie Gott dem Mose sagt, nicht um Feste Israels, sondern, da spricht der Herr zu Mose, das sind meine Feste, die das Haus Israel beobachten soll. Meine Feste. Und alle Festzeiten Israels, das habe ich schon eine Dummheit gesagt, ne? Alle Feste Gottes, die er Israel anvertraut hat, irdischerweise, sind in ihren Zeitordnungen an Gott gegebene Siebnerzeiten gebunden. Siebte Stunde lassen wir mal ruhen. Spielt auch eine Rolle. Aber ist ein siebter Tag ein besonderer Tag bei den Festen Gottes? Welche Frage? Sind sieben mal sieben Tage auch etwas? Zweite siebter Gruppe. Na ja, dann ist der 49. Tag ein siebter Sabbat herangekommen. Und dann ist der nächste Tag, der 50., ein hoher Festtag, nämlich das Fest der Sabbate. Nach sieben mal sieben Tagen. So. Dann kommt der siebte Monat. Jetzt haben wir gehabt sieben Tage und dann sieben Wochen. Sieben mal sieben Tage, sieben Wochen. Und im siebten Monat sind die drei großen Schlussfeste Gottes. Das Posaunenfest, geht uns eine Posaune etwas an. Und ob, nicht? Versöhnungsfest, Laubhüttenfest. So. im siebten Monat. So. Wir haben gesehen, siebter Tag, sieben Wochen, siebter Monat, und jetzt kommt, ist das siebte Jahr auch etwas Besonderes. Nach Monat kommt das Jahr. Das ist ein Sabbatjahr. Sind sieben mal sieben Sabbatjahre auch etwas? 49. Jahr ist auch ein Sabbatjahr. Ne? Aber das 50. ist dann?
Halbjahr,
das ist das Maximum. Ne? Da geht alles frei aus, niemand hat mehr Schulden, sind Großgrundbesitzer geworden, alle. Ne? Nicht, weil sie so fromm waren, sondern einfach, weil der Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat, nach seiner Festordnung, ne, gekommen ist. Wenn man das Gesetz so lesen kann, ne, können wir dann anfangen, Festfeier zu halten. Nicht? Ja. Dann verstehen wir einen David, der den Geist Christi hatte. Und wie Paulus schreibt, wir, die Geistlichen, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Während denn der Buchstabe des Gesetzes nur was tun kann. Töten und verdammen. Und in Christo, durch seinen Tod und seine Auferstehung, sind wir befähigt, nicht? Das Gesetz noch einmal von vorn zu lesen. Und dann haben wir es erst dann richtig gelesen, in geistlicher Weise. Wenn das ganze Gesetz und die Propheten, das ganze Alte Testament uns bezeugt, dass wir ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Ist sowas möglich? Jawohl, sowas ist möglich. Dann verwandeln sich die Flüche des Gesetzes, ohne einen Buchstaben zu ändern, in Segen. Und der Tod in Leben. Nur schnell ein Beispiel. Einer der unbarmherzigsten Flüche des Gesetzes heißt, verflucht ist jeder Mann, der am Holz sein. Haben wir schon uns die Frage vorgelegt, hat Gott, als er diesen Antrag vorgelegt bekam, leicht ein Herzens diesen Fluch von den Engeln gemeint, über jeden Menschen, der das nun ein bestimmtes Gebot übertritt. Jetzt hängt er am Holz, weil er ein betreffendes Gebot übertreten hat. Das genügt dem Gesetz aber noch nicht. Es muss ihn noch der Fluch treffen. Und das Gesetz ist unwiderruflich. Das Gesetz kennt keine Wiederbringung aus dem Tode. Das Gesetz kennt keine Verwandlung von Fluch in Segen. Sondern wo das Gesetz geflucht hat, einen Fluch ausgesprochen hat, ist der Fluch unwiderruflich und das Todesurteil unwiderruflich. Zum Glück dürfen wir jetzt aber lesen, dass dem Gesetz Unmögliche, nicht? Von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, tat Gott, aber was hat es ihn gekostet? Nicht? Ja. So ist die Sache. Also, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Der hängt am Holz, weil er ein Gebot übertreten hat. Es trifft ihn noch der Fluch. Ja. Ohne Hoffnung auf Auflösung des Fluches nach dem Gesetz. Bitte, lassen wir uns das mal gesagt sein, nicht? Und jetzt, eines Tages, zu einer Stunde, einigen Stunden, hängt ein Mann am Holz. Und der heißt Jesus Christus und ist der Heilige Gottes, der Sohn Gottes. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz sein. Und jetzt ist das der Herr Jesus. Was gilt da schon persönlich? Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, ist
heil
zu derselben Stunde. Ja, in was hat sich jetzt dieser Fluch verwandelt? Für mich persönlich. In Heil und Segen, Rettung. Ja. Nicht nur das, sondern dieser Fluch auf einen gezielt, nicht? Bildet jetzt, weil der Heilige Gottes da hängt nach dem Gesetz, genau ohne einen Buchstaben zu ändern, ist jetzt hier die Grundlage gelegt worden zur Versöhnung des Alls. Das ist die Grundlage, dass der Heilige Gottes jetzt hier sich zur Sünde hat machen lassen und zum Fluch aller hat machen lassen. So geht das. Um den Preis, mit einem Fluch, um den Preis seinen Erstgeborenen wird er einen Grund legen, um das, was verflucht ist, wieder neu aufbauen zu können, rechtsgültig. Gibt es jemand, der einen erstgeborenen Sohn hat? Hat er um den Preis seines erstgeborenen Sohnes einen Grund gelegt? Ja, bitte, für eine ganze neue Schöpfung. Und nach den Buchstaben des Gesetzes war der Fluch auf einen Menschen, der wagte etwas, was dem Fluch des Gesetzes verfallen war, wieder aufzubauen. Der sei verflucht. Und Gott hat diesen Fluch des Gesetzes auf sich genommen in Christo Jesu und hat damit die Grundlage gelegt, nicht nur um Jericho wieder aufzubauen können, sondern seine ganze Schöpfung ganz in Neuheit, so dass alles Alte vergangen ist. Siehe, es ist wie viel neu geworden? Alles. Siehe, ich mache alles neu. Aber so etwas konnte sich Gott nur leisten, wenn er bereit war, den Preis zu bezahlen, den Preis des Erstgeborenen. Mit ihm den Grund zu legen. Also, und jetzt Paulus, greift von den drei, jetzt haben wir die Siebner Zeiten gesehen, alles in Siebner Rhythmen. Nicht? So. Ja bitte, wenn wir die kennen und beachten, ja, was haben wir dann? Dann merken wir immer deutlicher, dass diese Festordnungen Gottes dem Volk Israel geschenkt, großartig, an und für sich schon wunderbar, wenn sie es eingehalten hätten. Nichts Geringeres sind in Wirklichkeit vor Gott für uns als den Gesamtüberblick über den Heilsplan Gottes. Die Festordnungen Gottes auf Israels gelegt sind das Programm Gottes für den Heilsplan der ganzen Schöpfung. Wird es sich lohnen, die Festordnung Gottes etwas näher anzusehen? Hält sich Gott daran, an seine Festordnung? Israel hat Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Laubhüttenfest und andere großen Feste gar nicht mehr gefeiert. Ja, warum? Stellt euch vor. Jeden siebten Tag durften sie nicht arbeiten. Das ginge noch nicht. Aber kein Geschäft machen. Jeden siebten Tag. Jedes siebte Jahr ein ganzes Jahr lang nicht. Jedes siebenmal siebte Jahr zwei Jahre lang nicht. Das 49. Jahr war ein Sabbatjahr und das 50. Halbjahr war auf. Erst recht ein hoher Sabbat. Ne? Also, nicht gehalten. Lesen wir an einer Stelle, als ich endlich in meinen Taten, glaube unter dem gottesfürchtigen König Josia, seit den Tagen, ich weiß nicht wer, Samuels oder weiß man, haben sie die Feste nicht mehr gefeiert. Ist das gleich, Gott gleichgültig gewesen? Was macht er? Er zählt die ausgefallenen Feste zusammen und sagt dann so, meine Lieben, jetzt gehen wir mal 70 Jahre nach Babel in die Ferien. Ja, warum? Damit das Land, um das ihr es betrogen habt, zu feiern, nicht? Betrogen habt, zu feiern, jawohl. Dass das Land seine Sabbate nachholen kann. Ist Gott also um Sabbate bemüht? Ja. In seine Ruhe eingehen, gilt es für uns. Da sollen wir uns befleißigen. Nicht um weiß was alles, nicht? Befleißigt euch in seine Ruhe, seine Sabbatruhe, einzugehen in Christo Jesu, wie auch er in seine Ruhe eingegangen ist, indem er ruht von allen seinen Werken. So. Jetzt, erste Festgruppe, Heilsplan Gottes. Was haben wir gelernt zur Zeit der Gerstenernte? So. Auch unser Passa Christus ist geschlachtet und sofort nach Schlachtung des Lammes am Passafest, da war am anderen Morgen ein großer Sabbat, der erste Tag des sieben Tage dauernden Festes der ungesäuerten Brote, gleich nach Passa, nicht? Deshalb kommt jetzt Paulus, nicht? Der kennt die Ordnungen Gottes, nicht? Ja. Und reserviert diese erste Festordnung Gottes, bitte, die er Israel zur irdischen Darstellung geschenkt hat. Nicht? Reserviert Paulus diese erste Festordnung Gottes, Passa, mit sofort anschließendem Fest der ungesäuerten Brote, für uns die Glieder des Leibes des Christus. Ja, ist unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden? Hing er auch da? Jawohl. Ist er mit Christus sogar gestorben? Mit ihm begraben worden? Jawohl. Aha. Geht uns das Passa an, an welchem nur ein Lamm geschlachtet wurde? Nach dem Gesetz durch die hohen Priester, ohne Fehl, geht uns das Passafest etwas an? Wir waren ja Mitglieder von diesem Lamm. Bitte, bitte, denkt einmal drüber nach. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber schon Glieder Christi sind? Wisset ihr das nicht? Ich habe es bis vor 2 Jahren nicht gewusst, stellt euch vor. Ich habe wohl gewusst, dass unsere Leiber die Ehre haben, als Gläubige in Christo Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Das habt ihr auch alles schon lange gewusst, nicht? Aber habt ihr nicht gewusst, wie ich nicht gewusst habe, bis vor 2 Jahren? Wisset ihr nicht, dass eure Leiber, der alte Mensch, schon Glieder Christi sind? Ja, Gott hat uns nach dem alten Menschen mit dem Gekreuzigten identifiziert, gleichgestaltet, gleich gepflanzt zu gleichen Tode, schreibt Paulus noch. So, bitteschön, so ist es. Wir haben im Lied gesungen, dass Christus für uns stellvertretend, nicht? Sie hat kreuzigen lassen. Aber bitte, waren wir nicht auch dabei? Waren wir nicht auch dabei, wenn unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist? Bitte schön. Das sind das Geheimnisse. In Gleichnissen verschlungene Rede und Worte der Weisen und ihre Rätsel. Das heißt jetzt, was nach dem Gesetz bis auf den Buchstaben von Gott in seiner Weisheit aufgenommen worden ist, alles Anträge heiliger Engel, hat Gott genau geprüft, ob es mit seinem Vorsatz, den er bei sich allein gefasst hat, vor Grundlegung der Welt, für eine verlorene Welt seinen Sohn dahin zu geben, als Schlachtopfer, als Schlachtsalam, so, dann hat er es genehmigt. Hat Gott schon vor Grundlegung der Welt davon etwas gewusst, dass sogar unsere Leiber Glieder Christi seien? Hat er ja bestimmt, nicht? Vor Grundlegung der Welt. Hat er etwas gewusst, dass unsere Leiber schon Tempel des Heiligen Geistes sein werden? Aha, vor Grundlegung der Welt. Aha. So ist das erste Fest Gottes, bitte. Das Fest, das er feiert, dass Gott als erstes Fest überhaupt feiern kann, wenn die Erstlingsgemeinde aus der ganzen Schöpfung, wie heißt die, das ist der Leib des Christus, durch Entrückung und Vorstellung vor dem Richterstuhl Christi alles geordnet ist, dann ist das Passa Gottes abgeschlossen. Und dann erst ist Hoffnung für Israel, ganz Israel, und erst Hoffnung für alle Nationen, und erst Hoffnung für alle Engel, und erst Hoffnung für alle Kreaturen. Das erste Fest, Passa, ungesäuerte Brote. Aber jetzt müssen wir da an das Gleiche selbst heran. Dann erscheint ein Weib. Schönste vielleicht, positiv, Jesaja 54, Vers 5 und 6. Jesaja 54, 4. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden, sondern du wirst der Schmach deiner Jugend vergessen und der Schande deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, spricht Gott zu Israel, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Was ist dann Israel? Sein Weib mal. So. Also, wo haben wir ein Weib zu suchen in diesem Gleichnis? Israel. Der ist dein Mann, Jehova der Herrscher ist sein Name, und der Heilige Israels ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden, denn wie ein verlassenes und im Geiste betrübtes Weib ruft dich Jehova, und wie ein Weib der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen will ich dich sammeln. Ist so ein Wort heute aktuell? Die ganze Bibel ist heute so aktuell wie noch nie. Im Zorneserguss habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, und das Angesicht Gottes ist Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ganz wunderbar. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir. Groß. Gebe dir Frieden. Aber mit ewiger Güte werde ich mich deiner erbarmen, spricht Jehova, dein Erlöser. Das war Jesaja 54. Jeremia 31, Vers 22. Jeremia 31, 22. Wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Das ist die Tochter Zion. Denn Jehova hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Das Weib wird den Mann umgeben. Alles wunderschön. Aber wir merken jetzt, Weib, wir Israel. Dann lesen wir Klagelieder 1, 1, Klagelieder. Jesaja, Jeremia. Ist Gott, Klagelieder 1, Vers 1.
Wie sitzt einsam die volksreiche Stadt, ist einer Witwe gleich geworden, aha, die Große unter den Nationen, die Fürstin unter den Landschaften ist zinsbar geworden.
Aha. Das ist Jerusalem, nicht so. Als Witwe, jetzt Israel als Witwe, nicht? Wir haben schon darauf hingewiesen, dass die Naomi, nicht? Als Witwe zurückkehrt ins Land, als gehört hat, Gott hat im Lande der Verheißung wieder Brot gegeben. Ja. Bethlehem. Dann Jesaja 1, Vers 21. Es wird ernst auf unser Thema zu, auf unser Gleichnis zu. Jesaja
1. Wie ist sie zur Hure geworden, oh, Freudestadt?
Ja. Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit weilte darin, und jetzt Mörder. Ja. Witwe geht noch, nicht? Aber Hure, die geliebte Stadt. Negativ jetzt. jetzt das Gegenstück, ja, wo finden wir denn Israel, Juda, sogar als Mutter aller Huren der Erde, vor, im jetzt kommenden dritten Babel. Ein Weib, scharlachrot, auf scharlachroten Tiere reitend, ein Weib und dann die Mutter der Huren der ganzen Erde. Das ist das dritte Babel. Das dritte Babel. Und jetzt das Positive. Jetzt haben wir ein Weib aus Israel, eine Körperschaft, vollständig satanisch, antichristlich geladen. Und jetzt ein anderes Weib, Offenbarung 12. Kennen wir ja. Offenbarung 12. Nur kurz. Ein großes Zeichen erschien in dem Himmel, ein Weib bekleidet mit der Sonne. Das heißt, steht in der Gerechtigkeit Christi. Über euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, glaubt dritt oder viert letztes Wort im Alten Testament. Über euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln. Wer ist das? Jesus Christus. Ein Weib mit der, bekleidet mit der Sonne, den Mond, das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, unter ihren Füßen. Wie Paulus schreibt, der Gott des Friedens wird den Satan in kurzem unter eure Füße legen. Und auf ihrem Haupt eine Krone mit wie vielen Sternen? 12 Sternen. Was sind das? Die 12 Stämme Israels. Ne? Das sind die 144.000. Das ist das Weib. Mit der Sonne bekleidet. Die werden auf den Namen Jesu versiedelt. So. Also durchgehend Weib. Israel negativ geladen oder positiv. Ne? So. Wie Gott dem Propheten Ezekiel ein Gleichnis vorführt. Was siehst du? Ich sehe vor dem Tempel zwei Körbe. Beide voll Feigen. Und wenn ich genau hinsehe, in einem Korb sind ausgezeichnete, sehr gute Feigen. Und in einem anderen Korb sind ganz schlechte, ungenießbare Feigen. Was ist das? Antwort Gottes. Die eine Sorte Feigen, sehr gut, das sind die Juden, die ich nach Babel habe führen lassen. Und die sehr schlechten, ungenießbaren Feigen, das sind die Juden, die ich im Land zurück habe, ja, gnädig habe, zurückgelassen im Land. Jetzt nur schnell, könnte das allgemein fast gelten für die Juden, die wir ja lieben, in Christo Jesu. Entweder ist ein Jude sehr gut oder ungenießbar. Bitte. Also, wenn wir es mit Ungenießbaren zu tun haben, dann wollen wir jetzt nicht die ganze Sippe verdammen. Nicht? Und wenn wir es mit sehr Guten zu tun haben, dann bitte nicht jetzt, ja, das, die göttliche Darstellung. Also vor uns haben wir jetzt zwei Weiber und beides sind Teile aus Israel. Die Hure und das Weib in Christo. Und jetzt das Gleiche. Ja, was? Jetzt haben wir gelernt, Sauerteig bedeutet etwas Negatives, nicht? Sauerteig. Nicht das Reich Gottes, das Reich Gottes ist Sauerteig. Das geht doch nicht. Aber was lesen wir in Bezug auf das Reich Gottes an einer Stelle oder mehreren von Jesus? Ha, da habe ich eine Auslegung gehört von dem Wort, das ich jetzt anführe. Großartig verkehrt. Nämlich, das Reich der Himmel leidet Gewalt und Gewalttätige dringen hinein. Reißen es an sich. Ausleger habe ich gehört in einer Gemeinde in Zürich, also da war ich noch jung im Glauben. Wer bitte? Also, Wer ins Reich Gottes hineinkommen will, der muss Gewalt anwenden, und wenn er nicht Gewalt anwendet, um ins Reich Gottes sich hineinzuarbeiten, dann kommt er nie hinein. Ist die Auslegung recht? Total großartig falsch. Nicht? Großartig falsch. So etwas. Ja, was heißt, wie heißt das richtig? Da ist direkt das Bild einer Vergewaltigung eines Weibes vor uns. Gewalttätige reißen es an sich. Ja, wer sind die? Das sind ja die Pharisäer und Sadduzäer, nicht? Die, ja, hütet euch vor dem Sauerteig der Sadduzäer und der Pharisäer. Die meinten, ihr meinet, dass die Schriften von euch reden, nicht? Und es heißt, der Gerechte aber so und so, der Gerechte aber so, der Sünder so und so und der Tor so und so. Und sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, waren immer die Gerechten in der Schrift, nicht wahr? Und sie verwalteten das Reich Gottes und das Reich der Himmel und niemand anders. Und dieser Jesus da von Nazareth, wo man nicht wusste, so recht, nicht? Wir kennen seine Mutter und seinen Vater und seine Brüder und seine Schwestern, aber was ist nur mit dem da los und so weiter. Aber Geld, der kommt auf keinen Fall in Frage, in Bezug auf das Reich Gottes an unsere Stelle zu treten. Nicht? Auf keinen Fall kommt der in Frage. Das sind wir, nicht wahr? Pharisäer, Schriftgelehrte, Älteste, Gesetzeslehrer und hohe Priester, alle, die waren nach dem Gesetz überzeugt, wir sind die Führer Israels, die an Gottes Stelle. So. Und die sind es, die das Reich der Himmel an sich gerissen haben, ja, sich am Reich der Himmel vergewaltigen. So. Es vergewaltigen. Das ist der Sinn. Aha. So. Jetzt, wenn das Himmelreich, nehmen wir es mal ganz einfach, das Reich der Himmel leidet Gewalt, dann merken wir, da gibt Jesus bekannt, also das Reich der Himmel, das an und für sich wunderbar ist, nicht? Das lässt, muss es sich gefallen lassen von bestimmter Seite, und zwar ganz frommer Seite, nicht? Vergewaltigt zu werden. Ja. Gewalt ertragen zu müssen von Gewaltmenschen, das liegt da. Und das ist, bitte, das haben wir am Anfang beachtet, die Grundsätze, dass in den Gleichnissen Dinge verborgen liegen, die so unheimlich, unheimlicher Natur sind, dass Gott seine Geschöpfe von grundlegender Welt an mit der Kenntnisnahme verschonen wollte, weil es unheimliche Dinge sind. So. Dass das Reich Gottes von Geschöpfen, die Feinde Gottes sind, nicht? Bitte. Jetzt kommt der Sohn, das ist ja der einzige Erbe, jetzt ist er in unserer Hand, lasst uns ihn umbringen, dann ist das Erbe unser. Haben wir das? Vergewaltigung des Reiches Gottes? Bitteschön. Bitteschön. Aha. Das Reich Gottes leidet Gewalt, und jetzt verstehen wir langsam. Das Reich Gottes ist gleich einem Sauerteig, das heißt, einem Sauerteig, welchen ein Weib nahm und in drei Maß Mehl verbarg. Das ist das Gleichnis. Das heißt, das Reich Gottes leidet in der Weise Gewalt, wird vergewaltigt, gewalttätige reißen es an sich, dass die drei Maß Mehl, was heißt denn das? Das ist genau, was ist drei? Die göttliche Vollkommenheit. Was ist Maß? Der Gott des Maßes. Und was ist Mehl? Voraussetzung für Brot. Drei Maß Mehl sind das Wort Gottes, das Brot des Lebens, in der Form, wie es Mehl es dann zu Brot wird. Drei Maß Mehl ist genau wieder das positiv richtige Wort Gottes als Brot Gottes, Speise Gottes. So. Und jetzt, das Weib, was macht das? Benutzt die Vollkommenheit des Wortes Gottes, wie Gott es dem Volk Israel geschenkt hat. So. Macht was? In Schlechtigkeit und Bosheit und Heuchelei, was haben wir alles gelernt, was das ist? Und altem Sauerteig. Ne? Nimmt ein wenig Sauerteig ihrer Bosheit und Schlechtigkeit, war das und Heuchelei, war das bei den Schriftgelehrten und Pharisäern vorhanden oder nicht? Na bitte. Und was machen die jetzt? Die bringen es fertig, die vollkommenen Gottesworte zwischen hinein ihre Satzungen und ihre Zusätze zu schieben, nicht? Ein wenig brauchen das nur sich selbst zu überlassen, und die drei Maß Mehl sind eines Tages von Gott als Wort Gottes abzulehnen. Wie die, zu was die es gemacht haben, bitte. Nicht? Das heißt, das Wort Gottes bleibt Wort Gottes, drei Maß Mehl. Nicht? Aber das Maß, das Gott ihm, dem Hause Israel, geschenkt hat als Wort, nicht? Das will. Da machen sie das, dass sie in ihrer Schlechtigkeit und ihre Bosheit und ihre Heuchelei da hinein verbergen. Ja, und das Volk merkt das nicht, was da passiert ist. Nicht. Das geht so weit, dass Jesus ihnen sagt, nicht, und ihr nehmt den Schlüssel der Kenntnis des Reiches Gottes weg, und diejenigen aus eurem Volk, die noch hineingehen wollen, verhindert ihr, dass sie hineingehen können. Das ist dann genauso, dass das Wort Gottes verdorben wurde durch sie. Also, ein Weib, das ist jetzt welche Seite von Israel hier? Ne? Na, die negative. Ne? Hure oder schlecht und Heuchelei und was da ist. Also vor allem die führende Schicht zur Zeit Jesu nicht. So. Die hat das geleistet. Ja. In Jerusalem. Das Reich Gottes ist gleich einem Sauerteig, welchen ein Weib nahm und in drei Maß Mehl verbarg, bis es die drei Maß Mehl ganz durchsäuert war. Von Gott als Ganzes, als schlecht und Heuchelei und widergöttliche Sache abgelehnt werden muss, nicht? Bitte, das ist das ganze Leiden Jesu in Menschengestalt auf Erden. Von Seiten der hohen Priester, der Schriftgelehrten, der Gesetzeslehrer, der Ältesten, der Pharisäer, der Sadduzäer. Bitte schön. Welche Seite in Israel